Killers.
Radio Dreieck lang. Presseschau. Berlin kocht. Streitpunkt ist eine Großveranstaltung, die, vielleicht ein letztes Mal, die Nazi-Filmerin Leni Riefenstahl samt Kamera hinter dem Ofen hervorlockt. Um eine weitere Kontinuitätsdarbietung zu geben, hat sich die Stadt als Austragungsort für die Olympiade angeboten. Die letzte fand dort, wir erinnern uns, unter Kohls Vorgänger statt. Um das Thema ist eine Auseinandersetzung stärkeren Ausmaßes ausgebrochen. Die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der privaten Olympia GmbH macht heftigst Werbung. Auf Taxen und völlig illegal auf den grün-weißen Fahrzeugen der Sicherheitstruppe. Olympiagegner starteten nicht ungewitzt eine Gegenaktion auf alternativen Taxen, mit denen sich Berliner für die Olympiade in Sydney stark machen. Das mediale Gerangel ist entsprechend. Bezeichnet hier einmal mehr, wie die täglich weiter nach rechts driftende Süddeutsche Zeitung an den ganzen Vorgängen so gar nichts bedenkenswert findet.
Aus Sicherheitsgründen hatte die Berliner Olympia GmbH den lang ersehnten Besuch des IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch in Berlin bis zur letzten Minute geheim gehalten. Das ist verständlich in Anbetracht der Drohungen und Anschläge, die es seitens einiger radikaler Olympiagegner in Berlin gegen die Olympiabewerbung im Vorfeld der Entscheidung am 23. September gegeben hat. Schließlich sollte der Besuch des IOC-Präsidenten wie der aller IOC-Mitglieder dazu dienen, für die Stadt als Austragungsort zu werben. Samaranch hat Berlin offiziell als letzte der 5 Austragungsorte besucht, die sich um die Olympischen Spiele im Jahr 2000 bemühen. Die Geheimhaltungsstrategie der Berliner Olympiagegner ging auf. Die wenigen Anti-Olympia-Demonstranten, die rechtzeitig am Schloss Charlottenburg auftauchten, kamen erst gar nicht an den IOC-Präsidenten heran.
Gott sei Dank, sonst hätte der wohlmeinende Alte vielleicht noch einen schlechten Eindruck von Deutschlands Hauptstadt bekommen, wo er doch die Deutschen und über die Deutschen nur Gutes zu sagen hat.
Wenn die Deutschen etwas wollen, werden sie es normalerweise auch bekommen. Worte finsterer Natur, die dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees Samaranch da über die Lippen kamen. Doch nicht, dass ein Altfaschist und Franco-Anhänger in solchen Kategorien denkt, ist erschreckend, sondern dass sich Berlins Politiker wie Medien gleichermaßen darüber in frenetischem Jubel ergießen. Man will so sehr.
So sehr, dass den Olympiaplanern in Tateinheit mit der Stadtverwaltung jedes Mittelrecht ist, um Volkes Gunst zu erwerben. Jedes, jedes.
Am letzten Wochenende versuchten deshalb auch Berlins Olympiaplaner, der Bevölkerung Olympia mit einer Art Volksfest näher zu bringen. Was sich da aber im Zeichen der Ringe präsentierte, war nicht mehr als die alljährlich stattfindende Euromeile, die lediglich in Boulevard Olympique umgetauft worden war. Unter den über 500 Buden an der Gedächtniskirche war vom olympischen Geist nichts zu spüren. Auch der völkerverbindende Gedanke sportlicher Wettkämpfe ging in der Fress-, Sauf- und Konsumorgie völlig unter. Die Olympiaplaner haben damit wieder einmal eine Chance vertan, sinnvoll für die olympische Idee zu werben. Glücklicherweise war der bunte Budenzauber schon beendet, als Samaranch in Berlin eintraf. Und die Rekordbesucherzahl von 3,7 Millionen Menschen konnte vielleicht dazu dienen, den IOC-Präsidenten zu beeindrucken. Aber immer noch versäumen es die Berliner Olympiaplaner, einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, was mit Olympia an ideellen Werten verbunden werden könnte. Beispielsweise der Beitrag, den die Austragung der Spiele zum Zusammenwachsen der immer noch tief gespaltenen Nationen leisten könnte.
Soweit die Zusammenwachstumsfanatiker aus München von der Süddeutschen Zeitung. Das zweite Pressezitat dagegen, ihr werdet es gemerkt haben, kam aus Berlin selbst. Die Tageszeitung Junge Welt bringt etwas Licht ins finstere Olympiageraune. Auch sie findet, es geht ums Ganze.
Der Sieg ist alles, jedes Mittelrecht. Beginnend damit, dass all jene, die Bedenken gegen die Spiele in der Stadt haben, oft und wo es nur geht, als Chaoten tituliert werden. Es setzt sich fort in Säuberungsaktionen der Berliner City, wo weder Wagenburgler noch Hausbesetzer das heile Weltbild stören sollen. Da werden parlamentarische Olympiagegner mit Durchsuchungen auf dem Weg nach Stuttgart schikaniert und kritische Medien bei ihrer Arbeit behindert. Bis zuletzt geheim hält, man den Besuch des IOC-Präsidenten. Von seinem Hubschrauber-Rundflug heißt es, er habe sich einen Überblick verschafft. Da könnte der Chef der Berliner Olympia GmbH, Naworocki, gestern einfach sagen, Herr Samaranch kommt noch doch nicht, um mit der Bevölkerung von Berlin zu sprechen.
Denn die hat zwar möglicherweise so etwas wie eine eigene Meinung, aber mit der möge sie doch, sofern Olympia feindlich, hinterm Berg halten. Denn der olympische Geist ist völkerverbindend, menschenfreundlich und tolerant, solange nur die Kassen von Stadt und GmbH ausreichend damit gefüllt werden können. Ach übrigens, wir wissen, wie die Olympiade Berlin 2000 aussehen wird.
No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.
Wir schreiben den 17. Juli des Jahres 2000. Die ersten Teilnehmer der Olympischen Spiele sind in Berlin eingetroffen. Während am Flughafen eine mit Transparenten und Sprechchören schwer bewaffnete Gruppe von Demonstranten vergeblich auf die Sportlerinnen und Sportler wartet, springen diese bereits 30 Kilometer vor Berlin mit dem Fallschirm ab, werden von einer Eliteeinheit des Bundesgrenzschutzes in Empfang genommen und mit verbundenen Augen durch die Kanalisation in das hermetisch abgeriegelte Olympische Dorf an der Rummelsburger Bucht geschleust. 20. Juli. Die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees IOC sind als Olympiabären verkleidet unbemerkt in die Stadt gelangt und haben ihre Unterkunft im alten, mit Luxusappartements ausgestatteten Führerbunker am Potsdamer Platz bezogen. Am Abend gibt es einen peinlichen Zwischenfall. Organisationschef Eberhard Diepken hat den Schlüssel zum hermetisch abgeriegelten Domizil der Olympiers verbaselt. Und als das gute Stück zwei Tage später wieder auftaucht, ist es für einige der hohen Herren zu spät. Ein gutes Drittel der Delegation ist an akutem Champagnermangel zugrunde gegangen. Juli. Trotz der bedauerlichen Zwischenfälle ist die Eröffnungsfeier ein voller Erfolg. Selbst die Berliner Bevölkerung, die wegen olympischer Unzuverlässigkeit vorsorglich auf der Insel Helgoland interniert worden ist und das Fest auf einer großen Leinwand miterleben darf, zeigt sich begeistert, als IOC-Präsident Samaranch in seinem gepanzerten Rollstuhl die Spiele eröffnet. Juli. Nachdem im Spreewald die letzten Olympiagegner von einer Sondereinheit des Bundesgrenzschutzes erlegt worden sind, läuft alles bestens. Die Weltpresse spricht begeistert vom rauschenden Spielen. Da kommt es beim 100-Meter-Lauf doch noch zum Eklat. Kaum ist der Startschuss gefallen, beginnt die Leibgarde Samaranchs wild zurückzuschießen. Starke Einheiten der Bundeswehr erwidern das Feuer. Zu den ersten Opfern zählen neben dem Starter und Topfavoriten Linford Christie, 40, Italiens Staatschef Primo Nebbiolo und der deutsche Bundespräsident Helmut Kohl, der mit einem ungewohnt eleganten Hoppla auf den Lippen von der politischen Bühne abtritt. Während ein Spezialtrupp der GSG 9 noch damit beschäftigt ist, mit aufgesetzten Kopfschüssen die Gegengerade zu dezimieren und Carl Lewis, 39, weitgehend unbeachtet die 100 Meter gewinnt, erstickt Juan Antonio Samaranch an seiner kugelsicherten Weste. Noch mit seinem letzten Atemzug erweist er sich einmal mehr als größter Olympiafürst der Neuzeit und stammelt exklusiv ins Mikrofon der NBC: The Games must go on.
Soweit die Presseschau zur Olympia-Bewerbung Berlins, die von den Kollegen des Morgenradios zusammengestellt wurde.